Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Jörg Münchenberger Mikrofon einen schönen guten Abend. Morgen schalten sich also erneut die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin zusammen, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie zu beraten. Nach den bisherigen Wortäußerungen und angesichts immer noch hoher Infektionszahlen steht das Ergebnis aber eigentlich schon fest. Der Shutdown hierzulande wird über den 10. Januar hinaus verlängert. Allenfalls bei wichtigen Detailfragen gibt es noch Abstimmungsbedarf. Und dazu gehört dann auch die Ausgestaltung des Schulunterrichts, ein Thema dieser Sendung. Zudem schauen wir nach Frankreich. Auch dort ist Kritik laut geworden, dass die Impfungen gegen Corona viel zu langsam angelaufen sind. Ein britisches Gericht hat jetzt entschieden, WikiLeaks-Gründer Assange wird nicht in die USA ausgeliefert. In den USA selbst hat Präsident Trump die Wahlleiter von Georgia indirekt zum Wahlbetrug aufgefordert. Der Iran hat mit der verbotenen Urananreicherung begonnen. Die EU kritisiert einmal mehr die katastrophale Lage der Flüchtlinge in Bosnien und Deutschland erreicht 2020 nun doch die CO2-Minderungsziele wegen Corona. Erste Station Berlin. Morgen werden die Länderchefs also zusammen mit der Kanzlerin den weiteren Kurs in der Corona-Pandemie beraten. Eine Verlängerung der harten Auflagen ist wohl weitgehend beschlossene Sache. Umstritten bleibt aber, wie es mit dem Schulunterricht weitergehen soll. Thema heute bei den Kultusministern, wenngleich die eigentliche Entscheidung erst morgen fallen wird. Christiane Habermals hat die Einzelheiten.
Eine bundesweit einheitliche Linie zur weiteren Öffnung der Schulen und Kitas, darauf konnten oder wollten die Kultusminister sich heute nicht verständigen. Wohl aber auf gemeinsame Grundsätze, die sie den Ministerpräsidenten und Angela Merkel für ihre morgige Entscheidung mit auf den Weg geben wollen. Vor allem der, dass die Schulen und Kitas unbedingt zu den ersten Einrichtungen gehören müssten, die nach dem Lockdown wieder öffnen sollen, nicht erst nach den Geschäften und Restaurants wie beim letzten Mal. Denn Distanzunterricht über einen längeren Zeitraum bleibe nicht ohne negative Folgen für die Bildungsbiografien und die soziale Teilhabe der Kinder und Jugendlichen, betonten die Bildungsminister in einer Mitteilung nach einer gemeinsamen Videokonferenz. Darüber hinaus zeichnet sich aber ein Konsens ab, dass es eine Rückkehr zum Regelbetrieb in allen Jahrgängen vorerst kaum geben wird. Zu hoch sind immer noch die Inzidenzwerte, zu unklar die Infektionslage nach den Feiertagen.
Vollen Präsenzunterricht kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Und deshalb müssen wir noch eine Weile, wir werden sehen, wie sich die Zahlen entwickeln, über Distanz- und Wechselunterricht nicht nur reden, sondern wir werden ihn auch haben.
Hatte der bayerische Kultusminister Michael Piazzolo von den Freien Wählern bereits im Vorfeld verkündet. Und auch die schleswig-holsteinische Kultusministerin Karin Prien erklärte im Deutschlandfunk:
Jetzt, zu einem Zeitpunkt, in dem die Datengrundlage so ungewiss ist, in dem wir tatsächlich nicht wissen, ob der Lockdown erfolgreich ist und wo wir auch nicht wissen, welche Auswirkungen die neuen Virusvarianten B.1.17 aus England unter anderem haben, können wir die Schulen nicht verantwortlich öffnen.
Erste Beobachtungen aus England hatten ergeben, dass die neue Virusmutation vermehrt auch zu schweren Verläufen bei Kindern und Jugendlichen führt und sie sich offenbar häufiger damit anstecken. Die Kultusminister einigten sich bei ihrer Videoschalte heute zumindest auf einen gemeinsamen Stufenplan. Der sieht, abhängig vom Infektionsgeschehen in den einzelnen Ländern, die Rückkehr der Schüler in 3 Schritten vor. Als erstes sollen die Grundschüler zurück in die Schulen dürfen, die weiterführenden Schulen bleiben im Distanzbetrieb. Sollten die Infektionen weiter zurückgehen, soll dann in einem weiteren Schritt Wechselunterricht mit geteilten Klassen ab Jahrgang 7 eingeführt werden. In einer dritten Stufe folgt dann wieder Präsenzunterricht für alle. Für Abschlussjahrgänge und Abiturienten sollen weiterhin Ausnahmen vom Distanzunterricht gelten. Dennoch zeichnet sich ab, dass in der Schulpolitik weiter auf Sicht gefahren wird, am Ende jedes Bundesland in eigener Regie darüber entscheidet, wann und wie der Schulbetrieb wieder aufgenommen wird. Schulen, Lehrer und betreuende Eltern brauchten aber mehr Unterstützung und Planungssicherheit, kritisierte die linken Politikerin Katja Kipping.
Und deswegen ist es, glaube ich, jetzt notwendig, dass nicht nur wochenweise die Informationen an die Eltern, an die Familien und an die Lehrkräfte gehen, sondern es muss in der Runde morgen eine Verständigung mit einer weiteren Perspektive geben, damit auch Familien und Eltern planen können.
Die Grünen fordern unterdessen eine Betreuungsgarantie für Schüler und Kita-Kinder im Lockdown. Die SPD will das Thema bezahlten Urlaub für Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen müssen, wieder ins Spiel bringen. Die Union hatte das bislang abgelehnt. Kanzleramtschef Helge Braun warnte heute vor zu schnellen Schulöffnungen. Noch sei unklar, ob es nicht doch durch die Schulen zu einer unkontrollierten Ausbreitung des Virus gekommen sei, sagte Braun nach einer Sondersitzung der CDU-CSU-Fraktion.
Christiane Habermals war das über die anhaltende Debatte, ob die Weihnachtsferien nun verlängert werden sollen oder nicht. Ende des letzten Jahres hat die Impfaktion in Europa begonnen. Seither will die Kritik aber nicht abreißen, denn die Bundesregierung habe es versäumt, sich mit mehr Impfdosen von BioNTech, Pfizer einzudecken, obwohl dazu die Möglichkeit bestanden habe, sagen die Kritiker. Andere beschwichtigen, es sei nicht vorhersehbar gewesen, welcher Impfstoff am Ende das Rennen macht. Man könnte es aber auch so formulieren, der Bundestagswahlkampf wirft erste Schatten voraus. Gudula Geuter.
Kritik an Impf- und Einkaufsstrategie begegnet Regierungssprecher Steffen Seibert zuerst ganz allgemein.
Die Tatsache, dass schon Ende des vergangenen Jahres und jetzt Anfang Januar Impfstoff verfügbar ist und im Einsatz ist, ist eine große Erfolgsgeschichte.
Es hätte viel besser laufen können, meinen dagegen Kritiker. Punkt 1, der Einkauf. Die Bild-Zeitung will erfahren haben, dass Kanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen darauf gedrängt hätten, die Impfstoffbeschaffung von einer offenen Allianz einzelner EU-Staaten in die Hände der EU-Kommission zu geben. Das habe man getan, sagt der Sprecher des Gesundheitsministeriums Hanna Kautz und zitiert seinen Chef Jens Spahn aus der Rheinischen Post.
Diesen Zusammenhalt brauchen wir nicht nur in der Pandemie. Unter Abwägung aller Argumente bleibt der europäische Weg richtig. Dass Europa an bestimmten Stellen hätte schneller sein können, steht außer Frage. Doch Deutschland hat bei allen Fragen sehr zur Eile gemahnt und schnell Verhandlungen unterstützt.
Ein Brief Spahns, den die Zeitung zum Beleg des angeblichen Drucks veröffentlicht, stammt aus dem Juni, also aus einer Zeit, in der die konkrete Entwicklung der einzelnen Impfstoffe noch nicht absehbar war. Erst im November meldete die deutsche Firma BioNTech hohe Schutzquoten. Die Kritik des SPD-Generalsekretärs betrifft denn auch die Zeit nach dem Juni. Lars Klingbeil bezieht sich auf Äußerungen des BioNTech-Chefs Ugur Sahin, der sich über die Einkaufspolitik der EU verwundert gezeigt hatte.
Also der BioNTech-Chef, dass der sagt, er hat der Europäischen Kommission noch mehr Impfstoff angeboten. Und das ist dann abgelehnt worden. Und wir wussten aber zu dem Zeitpunkt Anfang November schon, dass das ein guter Impfstoff ist. Warum hat dann nicht die Bundesregierung, Frau Merkel, der Gesundheitsminister, bilaterale Verträge abgeschlossen? Dann hätten wir heute mehr Impfdosen.
Solche Kritik wiederum ärgert den Koalitionspartner. Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus kontert.
Da sitzen auch SPD-Minister im Corona-Kabinett drin. Deswegen diese Schuldzuweisungen, also die bringen jetzt gar nichts, sondern wir müssen nach vorne schauen.
In Klingbeils Blick nach vorn allerdings liegt ebenfalls Kritik.
Ich erwarte, dass der Gesundheitsminister, die Bundeskanzlerin, dass man jetzt alle Pharmaunternehmen auch an einen Tisch holt, dass man guckt, wie können Kooperationsverträge aussehen.
Und Katja Kipping, die Vorsitzende der Linkspartei, greift in dem Zusammenhang eine Forderung der FDP auf.
Um in Zukunft Impfchaos zu verhindern, müssen jetzt die Unternehmen gezwungen werden, die Lizenzen für den Impfstoff freizugeben.
In Lizenz einen Impfstoff zu produzieren, ist kein einfaches Unternehmen,
antwortet Spahns Sprecher. Spahn selbst hat unterdessen die zuständigen Gremien in Deutschland und Europa gebeten zu prüfen, ob mehr aus dem vorhandenen Impfstoff gemacht werden kann. Mit 6 statt 5 Impfungen pro Ampulle und vielleicht auch mit einer verzögerten zweiten Impfung.
Das ist eine Frage, die Zulassung des Impfstoffes nicht zulässt,
sagt dazu und zum gegenwärtigen Stand der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Morgen beraten die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin, wie es mit den einschränkenden Maßnahmen weitergehen soll. Die Mehrzahl hat sich bereits für eine Verlängerung ausgesprochen, so wie heute neuerlich der Saarländer Tobias Hans und in der ARD der Sachse Michael Kretschmer.
Lieber jetzt am Anfang etwas konsequenter und länger sein und dann möglicherweise Lockerungen zu haben, die man nicht mehr zurücknehmen muss.
Wir in Thüringen werden in jedem Fall die Einschränkungen noch schärfer machen, dass man draußen sich maximal mit bis zu 5 Personen aus einem Haushalt wirklich nur bewegt.
So setzt Bodo Ramelow, Thüringens Ministerpräsident, eins drauf. Dass es morgen auch zu Verschärfungen kommen könnte, hatten auch andere schon in den Raum gestellt.
Aus Berlin berichtete Gudula Geuter. Die Diskussion, ob nicht viel schneller und umfassender geimpft werden soll, die wird vor allem in Deutschland geführt. Aus anderen EU-Ländern ist dazu bislang eher wenig zu hören, aber das könnte sich doch bald ändern, denn inzwischen wird auch in Frankreich die Kritik am langsamen Impfstart immer lauter. Stefanie Markert hat die Einzelheiten.
Marne-la-Coquette, eine beschauliche Gemeinde im Westen von Paris. Auf Schritt und Tritt trifft man in dem kleinen Ort mit kaum 2000 Einwohnern auf einen großen Namen, Louis Pasteur. An den Chemiker und Mikrobiologen erinnert eine Tafel am Rathaus, dem Wohltäter der Menschheit gewidmet, der hier am 28. September 1895 starb. Und in der Kirche nebenan fällt Licht aus einem Buntglasfenster auf eine große Gedenkplatte. Als gelehrter Christ habe er, so wörtlich, Mittel gegen Krankheiten des Weines, der Seidenraupen, aber auch gegen Tollwut und Infektionskrankheiten beim Menschen gefunden. An das erste gegen Tollwut geimpfte Kind erinnert keine 100 Meter weiter ein Denkmal. Pasteurs Büste auf einem Obelisken, eine Bronzefigur kniet auf einem toten Hund und streckt ihre Arme zu ihm hoch. Genau hier geht Marie-Ève gerade mit ihrem Mann spazieren. Was sie von der französischen Impfkampagne gegen Corona hält? Impfkampagne? Die gibt es doch gar nicht. Es gibt theoretisch einen Plan, der wird aber recht langsam umgesetzt. Jetzt soll es schneller gehen. Ich bin bereit, mich impfen zu lassen, sobald das möglich ist. Marie-Ève breitet ihre Arme aus, als wolle sie auch den Impfstoff mit offenen Armen empfangen. Bis zu 58% der Bürger tun das, Umfragen zufolge aber nicht. Jean-Claude, ganz in Sportkleidung, läuft gerade über den Rathausplatz und meint:
Wir Franzosen sind nicht so sehr fürs Impfen. Das geht ja auch gerade erst los. Vielleicht werden die Leute noch vernünftig. Die Deutschen sagen manchmal, wir wären Absurdistan. Ja, wir akzeptieren das.
Zwar meldet die Regierung, jede Woche würden 500.000 Dosen Impfstoff eintreffen, doch die werden nicht verbraucht. Regierungsintern wird bereits vor dem Verlust von 30% der Dosen gewarnt, denn es geht bürokratisch zu.
Die französische Regierung wollte kein Schlange stehen für die Impfung. Bei uns musst du erst zum Hausarzt, dann einige Tage Bedenkzeit, dann impfen. Das dauert sehr lange.
Donc forcément, c'est très très long.
Sagt der sportliche Jean-Claude in Marne-la-Coquette. Und so hat Frankreich erst Hunderte geimpft, Deutschland weit über 100.000. Das treibt auch Präsident Macron um. Die Sonntagszeitung GDD veröffentlichte private Äußerungen, wonach man im Tempo eines Familienspaziergangs vorankomme, aber eher Macron morgens, mittags, abends im Krieg stehe, mit dem Virus. Einen guten Kilometer vom Rathaus in Marne-la-Coquette entfernt, wo einst das Pasteur-Institut Labors betrieb, liegt das Lehrkrankenhaus der Universität Versailles. Hier ist Gilali Annan, Chef der Intensivmedizin. Er wettert.
Wir haben einen strategischen Fehler gemacht und kriegen ihn nicht korrigiert. Allein das Impfeinverständnis im Pflegeheim zu bekommen, ist komplex. Wir müssen vielmehr das medizinische Personal schneller impfen und alle Freiwilligen. Unser Personal wird nun vorgezogen, muss aber über 50 sein. Was für eine Dummheit. Da hat auf meiner Intensivstation nicht mal einer von 5 Mitarbeitern Zugang zur Impfung. Wo ist da die Logik?
Schon fordern Bürgermeister Impfzentren wie in Deutschland.
Auch Frankreich diskutiert über die nationale Impfstrategie. Das war der Bericht von Stefanie Markert. Und Sie hören die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk um jetzt 18.22 Uhr. Nach der Ablehnung des US-Auslieferungsantrags für Julian Assange ist die Erleichterung bei seinen Unterstützern natürlich groß. Aber das Urteil ist alles andere als ein Freispruch für den WikiLeaks-Gründer. Inzwischen hat Mexiko deshalb auch politisches Asyl angeboten. Aus London der Bericht von Christine Heuer.
Als die Nachricht vom Urteil aus dem Gerichtssaal auf die Straße vor Old Bailey dringt, wird aus den Free Assange-Rufen seiner Anhänger Freudenjubel. Julian Assange wird nicht in die USA ausgeliefert, aus humanitären Gründen. Die Jahre in weitgehender Isolation haben Spuren hinterlassen. Assange ist depressiv, er hat psychotische Phasen, wiederholt hat er Suizidgedanken geäußert. Die Richterin ist sicher, dass er sich bei einer Auslieferung in die USA das Leben nehmen würde. Damit allein begründet sie ihr Urteil, dass Assange im holzvertäfelten Gerichtssaal ohne sichtliche Regung aufnimmt. Danach tritt seine Verlobte Stella Morris vor dem Gerichtsgebäude vor Kameras und Mikrofone.
Today is a victory for Julian. Today's victory is the first step towards justice in this case.
Der heutige Tag ist ein Sieg für Julian, der erste Schritt zur Gerechtigkeit in diesem Fall. Wir sind froh, dass das Gericht anerkennt, wie unmenschlich es ist, was er zu ertragen hatte und was ihm noch bevorsteht.
And inhumanity of what he has endured and what he faces.
Es sei noch nicht der Tag zu feiern, fügt Stella Morris hinzu. Tatsächlich hat die Richterin Assanges Anwälten in der Sache ausnahmslos widersprochen. Ihr Mandant habe kein unfaires Verfahren zu erwarten in den USA. Seine Rede- und Meinungsfreiheit werde nicht eingeschränkt. Das Gleiche gelte für die Pressefreiheit. Assanges Aktionen seien weit über das hinausgegangen, was man unter investigativem Journalismus verstehe. Er habe Beihilfe zur Informationsbeschaffung geleistet und mit der wahllosen Veröffentlichung von Dokumenten Menschenleben gefährdet. Die Pressefreiheit, kritisieren Assanges Unterstützer deshalb, sitze weiter auf der Anklagebank. Stella Morris appelliert an sie, weiterzumachen.
On behalf of Julian and myself, I want to thank the millions of people around the world.
In Julians und meinem Namen möchte ich den Millionen Menschen in aller Welt und den Institutionen danken, die das Ende seiner Strafverfolgung verlangen. Ich bitte euch alle, ruft lauter, verstärkt eure Lobbyarbeit, bis er frei ist.
I ask you all to shout louder, lobby harder.
Das könnte schon am Mittwoch der Fall sein. Dann soll in London entschieden werden, ob Julian Assange gegen Kaution freikommt. Das Auslieferungsverfahren wäre aber auch damit nicht vom Tisch. Die USA haben 14 Tage Zeit zu entscheiden, ob sie in Berufung gehen und bereits signalisiert, es tun zu wollen. Stella Morris, die zwei kleine Kinder mit Assange hat, appelliert deshalb an Donald Trump.
Mr. President, tear down these prison walls. Let our little boys have their father. Free Julian, free the press, free us all.
Tear down this wall, hatte Ronald Reagan an der Berliner Mauer Michail Gorbatschow aufgerufen. Wie diese Geschichte weiterging, ist bekannt. Wenn Donald Trump Julian Assange begnadigen möchte, muss er sich beeilen. Ihm bleiben nur noch wenige Tage im Weißen Haus.
Christine Heuer war das über den Gerichtsbeschluss, dass Assange nicht an die USA ausgeliefert werden darf. Dort wiederum steigt unterdessen die Spannung, aber aus einem ganz anderen Grund. Morgen finden in Georgia die Stichwahlen statt. Dann entscheidet sich, ob die Demokraten auch im Senat die Mehrheit haben oder ob die Republikaner dem nächsten Präsidenten Biden das politische Leben ziemlich schwer machen können. Unterdessen sorgt der noch amtierende Amtsinhaber für immer neue Aufregung. Doris Simon in Washington. Es gibt Berichte, wonach Trump den Wahlleiter von Georgia aufgefordert hat, das Wahlergebnis dort zu seinen Gunsten zu verändern. Was genau ist vorgefallen?
Jeder kann das nachhören. Die Washington Post war die erste, die einen Mitschnitt dieses Telefonats veröffentlicht hat, das am Samstag stattgefunden hat, zwischen dem Präsidenten und einigen auch seiner rechtlichen Berater und dem für Wahlen zuständigen Staatssekretär in Georgia, Brad Raffensperger, und dessen rechtlicher Beratung. Und in diesem Telefonat hat Donald Trump unverhohlen den Staatssekretär aufgefordert, er brauche nur noch 11.780 Stimmen, die müsse er finden. Diese 11.780 Stimmen, das ist genau eine Stimme mehr als der Vorsprung, mit dem Joe Biden Georgia gewonnen hat bei der Präsidentschaftswahl. Also das ist sehr unverhohlen, wenn man das hört. Es klingen einem die Ohren. Raffensperger, ein Ingenieur, hat sehr sachlich geantwortet, immer wieder gesagt, es gab keinen Wahlbetrug. Präsident, Sie haben die falschen Zahlen als Grundlage. Präsident Trump hat Raffensperger bedroht, wenn er das nicht machen würde, das hätte Konsequenzen. Er hat wilde Verschwörungstheorien immer wieder vorgebracht. Raffensperger hat immer wieder dagegen gehalten. Ich meine, in Georgia wurde dreimal nachgezählt, das Ergebnis der Wahl, hat immer wieder gesagt, wie es ist. Also eine Stunde lang kann man sich das anhören.
Wie fallen denn die Reaktionen auf dieses Telefonat aus?
Bei den Republikanern ist es unterschiedlich. Direkt reagieren die wenigsten. Wer überhaupt reagiert, sagt höchstens, es ist nicht hilfreich, denn wir haben ja morgen alles entscheidende Stichwahlen in Georgia um zwei Senatssitze. Davon hängt ab, wer die Macht im Senat hat. Davon hängt auch ab, wie leicht oder wie schwer Joe Biden das Regieren gemacht wird als nächsten Präsidenten. Deswegen das Äußerste war zu hören, es ist nicht hilfreich. Es gibt aber auch Politiker, wie zum Beispiel David Perdue, der um einen dieser Senatssitze in Georgia kämpft, der gefragt wurde, was er denn von dem Telefonat halte. Und er hat nicht den Präsidenten kritisiert, kritisiert, sondern er hat gesagt, er fände es widerlich, dass ein Republikaner so einen Mitschnitt veröffentlichen würde. Der Staatssekretär hat den Mitschnitt erst veröffentlicht, nachdem Donald Trump den ganzen Sonntag über auf Twitter behauptet habe, Raffensperger habe keine Antworten auf seine Fragen gehabt. Und bei den Demokraten ist die Empörung natürlich groß. Die sagen, das ist ein ganz dreister Fall hier. Es wird geschaut, ob möglicherweise Wahlgesetze von Georgia verletzt worden sind mit dieser Aufforderung, das Wahlergebnis zu manipulieren. Und möglicherweise wird es gerichtliche Folgen geben, obwohl Anwälte auch sagen, es ist einfach schwer zu beweisen.
Mhm. Frau Simon, Sie haben diese Stichwahlen, die morgen in Georgia stattfinden, schon erwähnt. Das Ganze hat ja erhebliche Auswirkungen auf die Bundespolitik in Washington. Was sagen denn die Prognosen?
Was jetzt schon klar ist, es gibt wieder eine Rekordwahlbeteiligung, so wie auch für die Wahl am 3. November. Vorab haben 3 Millionen Menschen ihre Stimmen abgegeben. Die Republikaner haben ihre Anstrengungen extrem verstärkt, sind von Tür zu Tür gegangen in Georgia, um Wähler zu mobilisieren. Die Demokraten hatten das ja schon vorab gemacht, haben es diesmal wieder gemacht, starken Zuspruch, vor allem in den Städten und in den Vorstädten und bei schwarzen Wählern. Viel wird davon abhängen, ob die Republikaner es schaffen, ihre Wähler morgen an die Urnen zu bewegen, denn die haben auch bei dieser Wahl weniger vorab abgestimmt. Insofern alles extrem offen.
Ist denn kurz noch die Frage absehbar, wann das Ergebnis vorliegt?
Ich würde nicht erwarten, dass es rasch kommt, denn es darf erst ausgezählt werden, wenn die Wahllokale geschlossen sind morgen Abend. Und weil es eben so eng ist und weil eben so viele nach Georgia gucken, nach diesen grundlosen Behauptungen von Wahlbetrug, wird da sicher ganz genau gezählt werden. Ich denke, wir werden da Mittwoch, Donnerstag, Freitag vielleicht mehr wissen.
Informationen waren das von Doris Simon. Dankeschön nach Washington. Allen Warnungen zum Trotz hat jetzt Iran mit der Erhöhung der Urananreicherung auf 20% begonnen. Es wird darüber hinaus befürchtet, dass das Land gegen weitere Auflagen des Atomabkommens verstoßen wird. Christian Buttgereit hat die Einzelheiten.
Regierungssprecher Rabbi teilte über das staatliche Fernsehen mit, seit heute werde Uran auf 20% angereichert. Und zwar in der unterirdischen Atomanlage Fordo. Die internationale Atomenergiebehörde sei zuvor über den Schritt informiert worden, so der Regierungssprecher. Technisch gesehen ist 20%ig angereichertes Uran nicht mehr weit von atomwaffenfähigem Material entfernt. Kurz nach der Bekanntgabe erklärte der israelische Ministerpräsident Netanyahu, die höhere Anreicherung sei ein weiterer Beleg für die Absicht Irans, Atomwaffen zu entwickeln. Israel werde das aber nicht zulassen. Die Anreicherung geht auf ein neues Gesetz zurück, das kürzlich die Hardliner im iranischen Parlament durchgesetzt haben. Die gemäßigte Regierung von Präsident Rouhani war dagegen. Sie sieht sich jedoch durch die Verfassung verpflichtet, das Gesetz zu befolgen. Es fordert die Produktion und Lagerung von mindestens 120 Kilogramm an 20%ig angereicherten Uran pro Jahr. Außerdem ist darin vorgesehen, den Zugang von UN-Inspekteuren zu iranischen Atomanlagen zu beschränken oder gar zu verbieten. Das Gesetz verstößt in allen Punkten gegen das Atomabkommen von 2015, mit dem Iran davon abgehalten werden soll, Atomwaffen zu entwickeln. Nach dem Ausstieg der USA aus dem Abkommen unter Präsident Trump gab es nun die Hoffnung, die USA könnten unter dem künftigen Präsidenten Biden dem Abkommen wieder beitreten. Dass seit heute die Urananreicherung gesteigert wurde, dürfte diese Hoffnungen trüben.
Informationen waren das von Christian Buttgereit. Bei der Suche nach einer fairen und vor allem menschenwürdigen Migrationspolitik hat die EU bislang schlicht versagt. Siehe die hoffnungslos überfüllten Flüchtlingscamps in Italien und Griechenland. Das aber hält Brüssel wiederum nicht zurück, dass Nichtmitgliedsland Bosnien für die menschenunwürdige Behandlung der Flüchtlinge im Land scharf zu kritisieren. Informationen dazu von Paul Vorreiter.
Es geht um rund 1700 Menschen, die im bosnischen Kanton Unasana bei Temperaturen im Minusbereich ausharren müssen. Vor gut einer Woche hatte die Internationale Organisation für Migration das Camp Lipa im Grenzgebiet zu Kroatien geräumt. Die bosnischen Behörden hatten es nicht winterfest gemacht. Einige Männer setzten bei der Räumung aus Wut Zelte und Container in Brand. Die Verlegung der Menschen in eine alte Kaserne scheiterte danach an örtlichen Protesten. Die Situation jetzt, nach EU-Angaben, harren 900 Menschen auf dem Gelände aus, weitere 800 außerhalb in der Region. In Brüssel ließ die EU-Kommission heute keinen Zweifel daran, wo sie die Verantwortlichen für die Lage sieht. Dieses humanitäre Desaster hätte vermieden werden können, wenn die Behörden gehandelt hätten, wie bereits von drei EU-Kommissaren in ihrer gemeinsamen Erklärung vor der Weihnachtszeit angemahnt. Es geht darum, Menschenleben zu retten. Wir und die Mitgliedstaaten erwarten von den Behörden in Bosnien auf allen Ebenen, dass sie dringend aktiv werden, sagte ein Kommissionssprecher am Mittag. Die bosnische Armee hatte im abgebrannten Lager damit begonnen, neue Zelte aufzustellen. Besonders dringend muss noch die Versorgung mit Wasser und Strom hergestellt werden. Gestern hatte die EU-Kommission angekündigt, weitere 3,5 Millionen Euro an Geld für Hilfsorganisationen vor Ort zu mobilisieren. Damit sollen Decken, warme Kleidung, Nahrungsmittel, aber auch Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus bezahlt werden.
The funding announced yesterday is only in addition to more than 85 million euros provided since 2018.
Die Finanzhilfen, die wir gestern angekündigt haben, kommen ja auf die 85 Millionen Euro drauf, die wir seit 2018 an Bosnien-Herzegowina gezahlt haben, damit es die Migrationslage besser bewältigen kann. Wir fordern auch langfristige Lösungen und dass sich die Behörden in Bosnien-Herzegowina wie die eines EU-Beitrittslandes verhalten. Menschenleben dürfen internen Machtspielen nicht geopfert werden.
And people's lives cannot be sacrificed for internal political power struggles.
Mit dieser Sichtweise macht es sich die EU-Kommission allerdings zu einfach, findet der grünen Europaabgeordnete Erik Marquardt.
Man kann als EU auf der einen Seite von Bosnien-Herzegowina erwarten, dass sie Menschen menschenwürdig unterbringen, insbesondere wenn sie dafür Geld von der Europäischen Union bekommen und dafür auch Hilfsorganisationen bereitstehen, um die Behörden vor Ort zu unterstützen. Auf der anderen Seite kann man sich als Europäische Union nicht hinstellen, mit dem einen Arm, mit dem Finger auf Bosnien-Herzegowina zeigen und sagen, schaut mal, die behandeln die Menschen so unwürdig. Und mit dem anderen Arm verprügelt man dann an der kroatischen Außengrenze Menschen, die genau vor diesen Zuständen fliehen.
Die Organisation Pro Asyl hatte der EU wegen der Situation der Migranten Totalversagen vorgeworfen und die Öffnung der nahen EU-Grenze gefordert. Die Lage der Migranten löste auch innerhalb der Großen Koalition in Berlin eine Debatte über die Aufnahme der Menschen in Deutschland aus. Die EU-Mitgliedstaaten verhandeln erst seit kurzem über eine gemeinsame Position zum neuen Asyl- und Migrationspaket der EU-Kommission, das die Lage an den Außengrenzen verbessern soll. Die deutsche Ratspräsidentschaft hatte es nicht geschafft, eine politische Grundsatzeinigung unter den Ländern zu erzielen.
Paul Vorreiter war das über die EU-Kritik an Bosnien für den Umgang mit den Flüchtlingen im Land. Und damit jetzt um 18.36 Uhr noch einmal ins Inland. Eigentlich muss man sagen, waren sich die Experten weitgehend einig. Weil Deutschland zu wenig für den Klimaschutz in den letzten Jahren getan hat, wird die Regierung die anvisierten CO2-Reduktionsziele nicht erreichen. Doch dann aber kam Corona, der Lockdown im Frühjahr und die neuerlichen Auflagen jetzt im Herbst. Davon wiederum konnte zumindest das Klima profitieren, Theo Gers berichtet.
Eigentlich war das deutsche Klimaschutzziel für 2020 schon abgeschrieben. 40% weniger CO2-Ausstoß im Vergleich zu 1990. Doch dann kamen Corona, die Einbrüche in der Wirtschaft und ein dadurch sinkender Energieverbrauch. Unterm Strich hat all dies Deutschland doch noch über das Einsparziel gehievt. Der Ausstoß an Treibhausgasen lag 2020 um 42,3% unter dem Wert von 1990. Für Patrick Greichen von der Berliner Denkfabrik Agora Energiewende gleichwohl ein Wert mit einem deutlichen Schönheitsfehler.
2/3 davon sind Corona-bedingt, nur 1/3 sind echte Emissionsminderungen. Wir liegen jetzt also bei minus 42,3% Treibhausgasemissionen unter 1990 und ohne Corona wären es minus 37,8% gewesen. Mit anderen Worten, das 2020er Ziel hätten wir ohne Corona nicht erreicht.
Vom Himmel gefallen sei die Entwicklung aber auch nicht, betont Umweltministerin Svenja Schulze. Die CO2-Emissionen seien schließlich schon seit 3 Jahren im Sinkflug. Das sei für den Klimaschutz ein klar positiver Trend, zu dem auch die Politik beigetragen habe. Doch die Schönheitsfehler bleiben. Wird der Corona-Effekt herausgerechnet, hinken der Verkehrs- und der Gebäudesektor beim Klimaschutz weiter hinterher. Der CO2-Ausstoß sinkt faktisch nur im Energiesektor, wo hohe Preise für CO2-Zertifikate im europäischen Emissionshandel die Kohleverstromung immer unattraktiver machen. Wenn dann noch, wie geschehen, der Stromverbrauch wegen der Pandemie sinkt und die Erneuerbaren zulegen, beschleunigt dies den Kohleausstieg und drückt den CO2-Ausstoß, im letzten Jahr allein um 80 Millionen Tonnen. Im neuen Jahr dürfte sich dies allerdings nicht wiederholen. Ein Überwinden der Pandemie, ein Wiederanspringen der Wirtschaft, all dies dürfte über mehr Verkehr und einen höheren Energieverbrauch auch den Ausstoß an Treibhausgasen wieder steigen lassen. Dabei müsste dieser Ausstoß weiter sinken, und zwar auch ohne Corona, betont Patrick Reichen. Und sein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Ausbau der Stromproduktion aus Wind und Photovoltaik.
Der Ausbau der Erneuerbaren ist weit hinter dem Plan. Wir müssten den erneuerbaren Ausbau verdoppeln bis verdreifachen. Aktuell sind wir da noch lange nicht.
Heißt übersetzt, Deutschland, das bis 2030 seinen CO2-Ausstoß noch einmal um 15 Prozentpunkte auf dann minus 55% senken will, hinkt dem Reduktionspfad weit hinterher.
Und mit dem Bericht von Theo Geers über die Erfüllung der CO2-Reduktionsziele für 2020 gehen diese Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk zu Ende. Dankeschön fürs Zuhören, sagt Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.